Ja, wie ich finde, ein cooler Werbespot der Aktion Mensch. So ist das, wenn Menschen Menschen begegnen und es berührt unser Herz noch mal mehr, wenn Menschen, die so unterschiedlich sind, Menschen begegnen. Wenn ihr euch heute Morgen noch nicht begegnet seid, schnappt euch kurz jemanden und sagt kurz Hallo, Secret Handshake ausmachen, wie auch immer. Tut es, dreht euch vielleicht kurz um, sagt kurz Hallo. Kurz Hallo. Beim letzten Mal haben wir uns mit Lukas 10 beschäftigt. Da schickt Jesus 72 Jünger aus und er schickt sie in die Städte, um Menschen zu begegnen, um Menschen zu treffen. Und das war das kleine Bild, was wir gezeichnet hatten beim letzten Mal. Die Jünger haben den Auftrag von Jesus hinzugehen und Grünflächen zu kreieren, Menschen zu treffen. Und das war die Aufgabe oder ist unsere Aufgabe als Gemeinde, mit Menschen, mit den Einwohnern, Grünflächen, gemeinsame Orte der Begegnung zu kreieren. Das ist das, was in dem Video geschehen ist, dass ein Projekt Menschen zusammenbringt, eine gemeinsame Arbeit Menschen zusammenbringt. Und das ist auch das, was Jesus immer getan hat. Und wenn wir uns heute unseren Text eben aus Johannes 4 auch anschauen, ist das genau das, was Jesus auch getan hat. Er hat Orte gesucht, wo Menschen sind, wo er sein kann, wo sie sich begegnen können. Begegnung. Es geschieht erstmal, wenn sich zwei Menschen treffen. Habt ihr gerade bei euch selbst gemerkt? Habt ihr im Video gesehen? Das geschieht, wenn Menschen sich gegenüberstehen, wenn sie sich begegnen. Und wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Evangelisation. Und immer wieder die Frage, wie wird Evangelisation eine Kultur unserer Gemeinde, der wir unverkrampft umgehen, wo wir sagen, ja, das ist da und das ist gut so. Und eigentlich sollte es uns ja gehen wie den Jüngern in Lukas 10. Ja, wir haben letzte Mal, glaube ich, bis Vers 12 gelesen, werden sie ausgesandt und sie machen Erfahrung. Und wenn ihr dann mal weiterlest, dann werdet ihr erfahren in Lukas 10, dass die Jünger zurückkommen zu Jesus und völlig begeistert auf ihn zurennen und sagen, Herr, was wir alles erlebt haben. Und eigentlich sollte das doch Ansporn und Motivation für uns sein, auch zu gehen, diesen Jüngern nachzueifern und zu sagen und rauszugehen und wiederzukommen und zu sagen, Herr, cool, was wir alles auf dem Weg erlebt haben, was wir in unseren Begegnungen mit Menschen erlebt haben. Herr, sogar Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen, auf deinen Namen berufen. So kommen sie auf Jesus zu. Und vielleicht habt ihr das erlebt in eurem Leben, auch in eurem Christsein. Wenn ihr einmal in Bewegung seid, dann motiviert das weiter. Also, wenn ein Körper in Bewegung ist, dann will dieser Körper auch gepflegt werden. Dann will dieser Körper auch in Bewegung bleiben. Wenn ein Jünger von Jesus in Bewegung ist, dann streckt er sich nach mehr aus und dann möchte er auch in Bewegung bleiben. Dann möchte er gepflegt werden. Das eine ist, dass Gott diese Momente, die wir mit Menschen haben, von denen wir auch immer wieder hören, auf unverfügbare Art und Weise durch seinen Heiligen Geist schafft. Und das andere ist, dass wir dazu beitragen können und Gott es uns zutraut, diese Orte forciert auch zu kreieren und zu suchen und uns Zeit dafür zu nehmen, sie neu zu schaffen, aber uns auch Zeit zu nehmen, sie wahrzunehmen, wo sie denn jetzt gerade sind. Letzte Woche haben wir vom Subterranean Showroom gehört, von einer Initiative eines Southern Baptist Pastors, der einen Schuhladen in San Francisco eröffnet hat, damit er dort mit Leuten ins Gespräch kommt über ihr Leben. Heute wollen wir uns ganz kurz ein paar Bilder anschauen von einem anderen Event. Ihr seht das hier, von einem anderen Event und dieses Event heißt Burning Man. Und Burning Man findet jedes Jahr, könnt ihr auch gern mal googeln und YouTube, es gibt echt krasse Videos davon. Und Burning Man findet jedes Jahr in der Wüste von Nevada statt. Da kommen Tausende von Menschen zusammen, um ein Riesenfestival zu feiern. Und sie feiern. Ich kenne die Altersstruktur dieses Festivals nicht. Würde mal tippen, da sind eher junge Erwachsene, kann mir aber auch vorstellen, dass da manch jung Gebliebene auch dabei sind. Das ist der Burning Man. Geh ruhig mal die Bilder durch, dann werdet ihr einen Eindruck von dem bekommen, was da abgeht. Der Burning Man. Und wir könnten jetzt drüber lachen oder uns drüber lustig machen und sagen, was ist das denn für ein Mist? Vielleicht ähnlich, ich habe mich so an das Holy Festival erinnert, das ja auch immer mehr hier rüber schwappt, wo sich Leute irgendwie mit Farben bewerfen und das alles ganz cool finden, falls ihr mal Leute seht, die so durch die Stadt rennen, das ist dieses Festival. Und wir könnten sagen, boah, das ist ja nicht gut. Oder das passt mir nicht in mein Weltbild oder wo auch immer rein. Aber wenn ihr euch diese Bilder anschaut, dann wird darin ganz eindrücklich ausgedrückt, was die Sehnsucht der Menschen ist, die da hinkommen. Das Festival arbeitet mit Symbolen. Ihr seht auf jedem Bild Symbole. Das Festival arbeitet mit Gemeinschaft. Da kommen tausend von Leuten zusammen und sie feiern. Und sie treffen sich in einer Wüste und sie campen dort. Und anscheinend, wenn es so attraktiv ist, wenn es so zieht, scheint dieses Festival doch die Sehnsüchte der Menschen wahrzunehmen, die da kommen. Und zwei Missiologen haben so 6 Punkte benannt, die dieses Fest Burning Man sozusagen aufnimmt. Und wo wir uns als Gemeinde fragen können, wäre das nicht unsere Aufgabe, diese Sehnsüchte wahrzunehmen, mit diesen Sehnsüchten umzugehen und solchen Leuten durch diese Sehnsüchte auch eine Heimat zu geben? Für uns als Gemeinde die Frage. Ich weiß, dass auf diesem Festival auch Christen sind und Christen, die sagen, das ist unsere Grünfläche. Das ist der Ort, wo wir sind, wo wir auch gerne sind. Ja? Und sie nutzen diesen Ort als Grünfläche. 6 Elemente stehen bei diesem Burning Man im Vordergrund. Zugehörigkeit. Sie gehören irgendwo dazu, zu einer Gruppe, zu diesen anscheinend verrückten Leuten, die sich brutal crazy verkleiden. Überleben. Sie treffen sich mit Absicht in der Wüste von Nevada. Einem trostlosen Ort, den sie zum Leben erwecken, wo sie selbst was dazu beisteuern und die Härte und die Hitze auch dieses Lebens erfahren und deswegen auch Sinnlichkeit. Sie erleben etwas mit ihren Sinnen. Sie nehmen etwas wahr, Symboliken. Sie erleben Freisetzung. Jeder auf diesem Festival ist an irgendwas beteiligt, weil er begabt ist. Und er wird zu diesem Dienst freigesetzt. Er darf das tun. Und Verwandlung. Wir könnten auch sagen Transformation. Die Menschen kommen anders, als sie gegangen sind. Der Burning Man zieht unheimlich viele Leute und geht auf die Sehnsüchte der Menschen ein. Beziehungsweise werden die Sehnsüchte der Menschen in diesem Festival ausgedrückt. Menschen, die haben Bedürfnisse, Sehnsüchte. Und sie sind, alle, die dort sind, sind doch auf der Suche nach einer Sinndeutung ihres Lebens, über ihr eigenes Leben hinaus. Sie sind auf der Suche nach einem geistigen Erleben, vielleicht sogar nach einem geistlichen Erleben. Und sie machen sich an etwas Größerem fest. Und wenn es nur der Burning Man ist, haben wir den gesehen? Ich glaube, im nächsten Bild ist der. Also das Ding wird dann angezündet, ja? Das ist total verrückt. Aber es ist ein Erleben, ein sinnenhaftes, symbolhaftes Erleben. Sie haben den Eindruck, dass da mehr ist, als ihnen vor Augen steht. Mehr als der Verstand fassen kann. Da geht mehr ab. Und im Bereich ihrer Bedürfnisse und Sehnsüchte können auch wir die Leute treffen, weil wir diese Sehnsüchte und Bedürfnisse doch auch haben als Menschen. Da können wir ihnen begegnen. Das heißt aber auch, zum Beispiel für die Leute, die sich Christen nennen und auf diesem Festival unterwegs sind, dass da Grenzen verschwimmen, dass da Grenzen weicher werden zwischen mir und dem anderen, zwischen meiner Kultur und der anderen Kultur. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Denn wo die Grenzen weicher werden, das ist ja für einen selbst wichtig, für mich selbst wichtig, sicher zu sein, ein sicheres Fundament zu haben. Ein sicheres Fundament zu haben, nämlich das, wo die Jünger herkommen. Es ist wichtig, Gemeinde und Gemeinschaft zu haben, die dann fokusorientiert ist und immer wieder hin zu dem referiert, der das Fundament dieser Gemeinschaft und dieser Gemeinde ist. Denn wenn uns der Fokus fehlt, mit dem wir Menschen begegnen wollen, wird sich das wahrscheinlich in Sorge und Angst ausdrücken. So könnten wir auf den Burning Man reagieren, indem wir dagegen rebellieren. Aber wenn unser Fokus Jesus Christus ist, wenn wir uns in ihm festmachen, könnten wir diesen Ort zu einer unserer Grünflächen machen. Ist ein bisschen Wald. Vielleicht finden wir was anderes. Friede mit euch. Unsere Spiritualität, unsere Frömmigkeit ist eine, die sich auf Christus gründen. Wir könnten sagen, sie ist eine messianische Spiritualität, also eine Spiritualität, die sich in dem von Gott gesalbten Jesus verankert. Und wir dürfen diesem Jesus, diesem Gesalbten nachfolgen. Das ist unser Auftrag. Also lasst uns kurz in Johannes 4 mal hineinschauen, in diese bekannte Begegnung von Jesus, der dieser Frau am Brunnen begegnet, um von Jesus zu lernen. Johannes 4, Verse 1 bis 30. Ich habe das ein bisschen untergliedert, wird kurzweilig. Also da kommt, was wird vom Messias Jesus von seiner eigenen Spiritualität her in Johannes 4 deutlich? Was wird sichtbar und was wird für uns auch relevant? Das ist die Frage. Da kommt Jesus aus einer Notsituation durch Samarien. Und es steht dort, dass er es muss. Steht dort, dass er es muss. Und das lässt irgendwie schon darauf schließen, dass es nicht der angenehmste Weg ist, wenn jemand etwas muss. Durch eine Gegend, Samarien, einer Gegend anderer Tradition, vielleicht auch anderer Kultur, andersartiger Menschen, aber eben auch durch eine Gegend mit Anknüpfungspunkten, denn Jesus findet einen Brunnen. Ja, und Brunnen, da treffen sich Leute und ein Begegnungsort sozusagen. Die Mittagshitze macht Jesus zu schaffen und er setzt sich dann am örtlichen Brunnen nieder. Was passiert dann? Die Verse 7 bis 15. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus begegnet. Jesus ergreift die Initiative und er bittet die Frau, gib mir zu trinken. Also er geht damit in die Vollen, ja, denn er weiß, was er tut. Sie, eine samaritanische Frau, er, ein männlicher Jude. Und genau das wird ihm von dieser Frau wiedergespiegelt. Ich, die samaritanische Frau und du, der Jude. Wie kann das gut gehen? Und vielleicht kommen uns solche Situationen aus unserem eigenen Leben bekannt vor. Ich so und du so. Wie kann das eigentlich gut gehen? Ich denke auch an das Video im Hinterkopf. An die ersten Begegnungen. Jesus ist hier ganz menschlich. Jesus ist Jude. Und als das, was er ist, begegnet er der Frau. Und durch das, was er ist, löst er auch Überraschungen aus bei der Frau. Jesus hat keinen Vorwand. Jesus ist durstig. Und Jesus überrascht. Das heißt, wie beim letzten Mal auch schon, das, was du brauchst, um Menschen zu begegnen, um Evangelisation wirksam auszufüllen, bist du selbst, ist deine Person. Du brauchst dich, Jesus braucht dich. Das, was du brauchst, ist deine Person an Orten, wo du Menschen begegnen kannst. Aber wir merken aber bei der Frau, dass diese Frau ganz lange Zeit in ihrer Kultur verhaftet war und in ihrer Kultur verhaftet ist. Und Jesus versucht, das irgendwie zu überbrücken. Und wenn wir uns diese ersten Verse angucken, dann gibt es so ganz viele Worte, die wiederkommen. Durst und Wasser. Ja, das kennt jeder. Und wenn du am Brunnen bist, dann redest du halt über Durst und Wasser. Und Jesus überbrückt all das, die Überraschung der Frau, vielleicht auch das Erstaunen der Frau, mit einer Begegnung über das man halt da sprechen kann am Brunnen, über Durst und Wasser, über die Bedürfnisse der Menschen. Das ist typisch Jesus. Er redet über etwas, was sie verstehen kann, und er redet über etwas, was sie nicht verstehen kann. Ja, also es bleibt auch immer noch ein Mysterium dabei, immer etwas Fragwürdiges. Es ist nicht ganz aufgelöst. Lass uns mal weiterlesen, Verse 16 bis 21. Jesus entgegnet: Geh und rufe deinen Mann, komm mit ihm hierher. Ich habe gar keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich muss immer sehr schmunzeln bei dieser Passage. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ich habe mich gefragt, worum es Jesus wirklich geht. Ja, will er der Besserwisser sein und sagen, ich hab's drauf, ich durchschaue dich und ich sag's dir jetzt direkt ins Gesicht. Ein seltsames Vorbild für Evangelisation, nicht mein Style. Mein Eindruck ist, dass es Jesus um etwas Tiefgründigeres geht, als der Moralapostel zu spielen und zu sagen, du hast alles falsch gemacht in deinem Leben. Es geht um etwas Tiefgründigeres als die richtige Lehre, als ihr vorzuhalten, wie sie richtig leben soll, obwohl ihm das natürlich auch wichtig ist. Aber er setzt tiefer an, nämlich bei ihrem Bedürfnis, bei ihrer Sehnsucht. 5 Männer und immer noch keine Ruhe, immer noch keinen Frieden, immer noch, dass ja die Standards der Gesellschaft erfüllen müssen, bei einem Mann zu sein, immer noch Einsamkeit. Jesus setzt tiefer an, als den Moralapostel zu spielen. Und Jesus nimmt sie mit zu sich und er nimmt sie mit an den Brunnen. Jesus nimmt sie mit zu sich in sein Herz. Er spricht von sich als der Quelle des Lebens. Er kann neue Heimat schenken, werden, sein. Versteht sie das? Nein, sie versteht es noch nicht. Denn Jesus spricht in Rätseln. Wie soll die Frau das auch verstehen? Sie hat jahrelang in ihrer eigenen Kultur, mit ihrer eigenen Religiosität, mit ihrer eigenen Tradition gelebt. Wie soll sie innerhalb von 10 Minuten verstehen? Wie soll sie ihr Denken von jetzt auf gleich ändern? Aber Jesus baut Brücken, er schürt Sehnsüchte und er nimmt sie ernst mit dem, wie sie da ist. Und er formuliert einen Ausblick, und zwar einen Ausblick für die beiden gemeinsam. Weder hier noch da, sondern woanders werden wir gemeinsam Gott als den Vater anbeten. Verse 22 bis 27. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Und dann doch, Jesus konfrontiert. Jesus spricht von seinem Leben als jüdisch glaubender Mensch. Er spricht von Gott, dem Vater. Er spricht von dem Vater, der auch Vater der samaritanischen Frau sein will. Er spricht von der Rettung der Welt, die von den Juden kommen soll. Das ist er. Und er sagt es ihr direkt. Konfrontation. Nachdem Brücken gebaut wurden. Konfrontation. Und das lässt sie erstaunt zurück. Und das Krasse ist, dass es nicht nur sie erstaunt zurücklässt, sondern auch die eigenen Jünger. Die eigenen Jünger. Genau dann treten sie auf den Plan, wenn Jesus mit dieser Frau spricht. Und sie sind erstaunt. Und die Frau versteht ihn nicht. Da bleibt Fragwürdiges. Und die Jünger verstehen ihn auch nicht. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, wenn wir manches von Jesus erleben oder lesen. Er lebt fragwürdig. Und auch in den eigenen Reihen bleibt bei Jesus immer ein Mysterium offen. Auch die, die vermeintlich auf seiner Seite sind und zu ihm gehören, sind immer Lernende. Wir, die auf seiner Seite sind, sind immer Lernende. Wir wissen vielleicht mehr, aber im Leben, die Jünger, im Leben haben sie der Frau anscheinend wenig voraus. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Und da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und dann erzeugt Jesus durch das, was er ist und wie er ist, was er getan und gesagt hat, eine neue Bewegung. Dass neue Leute ihm begegnen und sie kommen zu ihm und er ist fragwürdig und er erzeugt diese Fragen und er lässt sie zu und er ist nahbar. Und er lässt mit diesen Fragen zu sich kommen, ob er wohl der Messias ist, ob er wohl derjenige ist, der Antworten auf unsere Lebensfragen hat, ob er wohl derjenige ist, der unseren Sehnsüchten wirklich begegnen kann. Und was tut Jesus? Er bleibt bei ihnen. Jesus bleibt bei ihnen. 2 Tage bleibt Jesus da. Und dann steht da, und viele glauben. Das ist das, was Jesus tut. Was lernen wir aus diesem Text für unsere Evangelisationskultur? Wir lernen zunächst, Jesus ist lebendiger Jude. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Und als solcher begegnet er Menschen dort, wo sie sind, dort, wo er ist, in ihrem Leben, mit seinem Leben. Eine große Stärke des hebräischen Denkens, der Hebräer und der Juden, ist die Liebe zum Leben. Und als wir letztens bei Lena und Justus zum Abendessen waren, haben wir angestoßen aufs Leben. L'chaim heißt das auf Hebräisch. Aufs Leben. Ja, das drückt sich darin noch aus, die Kultur. Die Liebe zum Leben. Es geht Jesus um die Kunst des Lebens. Es geht darum zu sehen, wie lebe ich eigentlich und wie lebe ich ein Leben zwischen Himmel und Erde. Es geht zuerst um die Kunst des Lebens und dann auch um die Lehre des Lebens. Und in allem braucht unser Leben also die Ausrichtung auf Jesus. Dann leben und dann verstehen wir Evangelisation, glaube ich. Denn Jesus überschreitet Grenzen. Und Evangelisation tut das auch. Tun wir das als Gemeinde? Überschreiten wir Grenzen? Leben wir fragwürdig? Evangelisation tritt in Bewegung mit uns und wir dringen an Orte vor, wo Erlösung noch nicht war. Das heißt, wo Leidenschaften und Sehnsüchte ihren Fokus noch nicht in Gott, dem Vater, haben. Dazu können wir beitragen. wo Sehnsüchte ihren Fokus noch nicht in Jesus gefunden haben. Das sind Orte der Begegnung. Und bei allem, was wir tun, geht es darum beizutragen, zu dieser Bewegung, die Jesus gestartet hat, um Menschen in die Freiheit des Glaubens zu führen, der ihr Leben ganz machen kann, ihr Leben heil machen kann. Eben nicht nur ein Event im Jahr in der Wüste von Nevada beim Burning Man, das mich wieder das ganze Jahr übertragen soll. Eben nicht nur die eine Freizeit, auf die ich hinfieber und sage, ja, das ist mein Anker. Nein, viel mehr als das. Mein ganzes Leben wartet auf diese Freiheit, auf diese Erlösung im Glauben. Heil wird etwas nur in Beziehung und in Begegnung. Und deswegen wird Johannes 4 nicht umsonst so oft genommen und darüber gepredigt. Denn Jesus begegnet hier und Jesus ist ein wirkliches Gegenüber. Jesus ist ein Gegenüber, nämlich mit Interesse. Thema nächsten Sonntag. Jesus ist ein Gegenüber mit Interesse. Und jedes Gegenüber, jede Begegnung kann dich korrigieren, oder? Kennt ihr das? Auch wenn jemand dich nicht korrigieren will und dir nicht sagt, was du falsch machst, hast du in der Begegnung mit Menschen doch auch immer, da bleibt was, wie Josie Otten gesagt hat. Da bleibt etwas an Korrektur, an Vergleich. Das heißt aber auch, wenn jemand dich korrigieren kann durch die Begegnung mit ihm, kann sie dich vor etwas bewahren, retten. Oder auch erlösen. Das heißt, Rettung kommt als Gegenüber. Rettung kommt als und im Gegenüber. Begegnung heißt nicht umsonst Begegnung. Ja? Begegnung ist ein Gegen. Begegnung ist auch ein Widerstand. Und wo fängt das an? Es fängt an mit der Schöpfung. Es fängt an in Genesis 2 im zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott sagt, ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm jemanden schaffen, nämlich ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das zu ihm passt, ein passendes Gegenüber. Da steht das Wort Neged im Hebräischen. Das hängt mit Spannung, auch mit Korrektur und Konflikt zusammen. Ein Gegenüber erzeugt Reibungspunkte. Aber es ist zum anderen genauso auch die Befreiung aus der Einsamkeit des Menschen. Jetzt erst wird das Leben lebenswert. Und der Mensch freut sich und er ist Gott dankbar. Also leichter für uns als Gemeinde, als Einzelne, leichter und anders gibt es Rettung nicht als auf dem Weg des Gegenübers, dem wir gegenüber sind, dem andere uns gegenüber sind. Also wir dürfen in Bereiche als Gegenüber vordringen, da sein und diese Bereiche in Bezug zur Erlösung Gottes setzen. Denn etwas zu erlösen bedeutet, Verlorenes zurückzukaufen, es reinigen und wieder in seine ursprüngliche Bestimmung zurückführen. Um etwas zu erlösen, um den Fokus auf Jesus zu richten, müssen wir in der Mitte der Dinge sein. Da können wir nicht alleine bleiben. Als Einzelne nicht, als Gemeinde nicht. Und unser Ziel sollte sein, Angst abzulegen, uns in Jesus zu verankern, aus ihm stark zu sein und dort zu sein, wo Jesus auch gewesen wäre, nämlich am Brunnen, in der Stadt, im Tempel, auf dem Marktplatz, in dem Wissen, mein Gegenübersein kann Rettung für den anderen sein. Vielleicht ist das, was ich mitnehme aus diesem Gottesdienst für die nächsten Begegnungen in dieser Woche. Mein Gegenübersein kann Rettung für den anderen sein. Genauso kann unsere Grünfläche zu unserer eigenen Rettung dienen. Und nur wenn wir bereit sind, wirklich richtig zu begegnen, und Jesus ist dafür ein gutes Beispiel, dann kann Evangelisation gelingen. Und ich wünsche uns viel Spaß, so Begegnungen wahrzunehmen. Und sie mit Leben zu füllen. Und uns und den anderen als Gegenüber zu wissen. In Reibung und in Attraktivität. Amen.